Wie kam es denn jetzt zur überraschenden Wende? Wieso hat der Herr Schmidt jetzt die Berufung zurückgezogen?
Ja, das hatte jetzt mehr oder weniger halt taktische Gründe, unter anderem auch im Hinblick auf das Verfahren, wo ja auch die Haftsache im Hintergrund ist, was zu Untersuchungshaft geführt hat, auf die Situation mit dem Schöffen, und da sind ja noch ein paar andere Situationen auch mit inbegriffen. Und das war jetzt im Endeffekt ja die Lösung, um das Ziel zu erreichen, dass der Arne Schmidt so schnell wie möglich aus der U-Haft entlassen werden kann. Ja.
Kann man jetzt vielleicht sagen, die U-Haft hatte jetzt doch so ein bisschen zur Einschüchterung geführt, dass er sagt, Mensch, ich will jetzt nicht mehr weitermachen, ich will jetzt so schnell wie möglich aus der Haft raus.
Also Einschüchterung hört sich gleich wieder so negativ an. Er hat es ja selber auch als vernünftige Lösung bezeichnet, dass man manchmal einfach den Weg der Vernunft geht. Wir haben halt manchmal so ideelle Vorstellungen, die dann aber nicht so richtig in die Lebensrealität passen. Und ja, man weiß einfach, wie man vielleicht schnellstmöglich hier auch aus der Haft entlassen werden kann, was sich positiv auswirkt, was sich negativ auswirkt. Und ich glaube, niemand von uns wünscht sich, dass Arne hier noch Weihnachten sitzt, alleine im Gefängnis und weitere Anträge schreibt, die vielleicht vom Inhalt her auch ganz richtig sind, ja, und gar nicht so falsch sind, aber die möglicherweise überhaupt keinen Anklang finden hier in der Lebensrealität, ja, vor einem Strafgericht. Weil es ist halt auch immer unbenommen, die Kammer oder der Richter können das Ganze anders sehen und die Staatsanwaltschaft sieht es möglicherweise erst recht anders. Und wenn man da einfach weiß, dass ich da nicht weiter durchkomme und dass es vielleicht auch manchmal einen vernünftigen Weg gibt und auch nicht jeder macht immer alles richtig von uns, ja, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, erstmal Prioritäten zu setzen und zu sagen, ich möchte als erstes wieder ein freier Mensch sein. Und dann kann ich immer noch auch in Interviews darüber reden oder irgendwas machen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass es das zweite Strafverfahren ja auch noch gibt und dass das Verhalten hier auch gewisse, ja, dass das eine Präjudizwirkung im Endeffekt hat, ja. Das hat einfach gewisse Einflüsse darauf, wie ich mich jetzt hier gebe, weil Leute wieder als Zeugen geladen werden, die hier beteiligt waren, etc. Und weil, das habe ich auch gerade schon erklärt, da waren Sie auch noch nicht hier, es gibt hier einfach in Berlin die Situation, dass es hier so ein Gesetzesvorhaben gibt, wo man halt gerade Schöffen und Justizmitarbeiter besonders schützen möchte. Das liegt wahrscheinlich eher an irgendwelchen Mafia- oder Clan-Kriminalitätsprozessen, also an richtig großen Strafsachen, wo möglicherweise Schöffen auch bedroht werden, zu Hause aufgesucht werden etc. und versucht wird, auf die wirklich massiv Einfluss auszuüben mit Bedrohungsszenarien. Und da hat man vielleicht auch nur darauf gewartet, dass so ein Fall mal wieder eskaliert, der dann aufgebauscht wird, durch die Presse geht und wo man dann was rausziehen kann für das gewünschte Gesetzesvorhaben. Und ich glaube, da müssen wir den Arne irgendwie hier nicht zum Präzedenzfall machen.
Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei paar verschiedene Schuhe. Und jetzt hat man das Gefühl, seit der Corona-Zeit wird es eindeutiger. Ist die bundesdeutsche Justiz am Ende? Ist sie überhaupt noch rechtsstaatlich? Was haben Sie da für eine Meinung?
Also ich glaube eben, erstmal bin ich Anwältin und zweitens, ja, ist das halt, das kommt nach wie vor schon sehr auf den Einzelfall an, auch auf die Einzelumstände. Das muss man beurteilen. Man muss die einzelnen Richter, die einzelnen Staatsanwälte, den einzelnen Fall und Angeklagten immer sehen. Natürlich gab es gerade bei den Fällen mit Corona-Bezug sehr viele Urteile, wo man sich dann wirklich fragt als Zuschauer oder auch als Beteiligter. Das war jetzt nicht so das, wie ich mir das Rechtssystem mir vorgestellt hätte oder das Urteil, was ich unter normalen Umständen erwartet hätte. Ja, das ist natürlich ganz oft passiert. Da denke ich, das betrifft gerade natürlich auch diese Situationen auf den Demonstrationen. Das war ja hier die Ausgangslage auch mit dem Landfriedensbruch, betraf aber auch diese ganzen Situationen mit Ärzten, ausgestellte Maskenatteste oder Impfunfähigkeitsbescheinigungen etc. Oder halt auch das Verfahren, was ich jetzt hier vorher mit dem Rainer Füllmich geführt habe. Ja, also wo man auf jeden Fall den Eindruck hat, dass gerade Strafen auch exorbitant hoch angesetzt werden und dann auch hoch durchgeführt und verurteilt werden, was außer Verhältnis steht. Also da kann man schon ins Zweifeln teilweise gelangen. Und dann hat man ja hier Andererseits Aussagen, dass es angeblich in Deutschland alleine 15.000 Haftbefehle geben soll, die aufgrund Überlastung der Justiz nicht vollzogen werden können, dass es 100.000 ausstehende Urteile gibt und das sind dann möglicherweise Straftaten, die im Gewaltbereich liegen. Und das ist für mich persönlich zumindest immer ein Bereich, wo es um Gewaltstraftaten gegen Leib und Leben geht, den ich als sehr viel höherrangig ansehe und sehr viel eher verfolgungswert und bestrafenswert finde als andere Dinge. Gerade zum Beispiel hier auch irgendwelche Verfahren gegen Ärzte, die nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und ihre Patienten ja auch schützen wollten, ja, durch die Ausstellung diverser Atteste. Und die Rechtslage hat das damals auch hergegeben und die werden jetzt verfolgt wie Straftäter. Also das geht schon in Bereiche, wo man sagt, das sind politische Urteile auch, weil das so gewünscht ist. Meines Erachtens ist meine persönliche Auffassung auch dazu, ja, wenn ich das so sage.